Der chilenische Staat reagierte auf die Proteste im Oktober 2019 unmittelbar mit großer Repression. Präsident Piñera sagte, der Staat würde einen Krieg gegen Feinde im Land führen. Allein an einem Wochenende Mitte Oktober starben 11 Personen auf den Straßen durch Polizeigewalt und Militärgewalt. Bis heute gab es Zehntausende Verhaftungen und Anklagen und eine ungezählte Anzahl von Verletzten bei den Protesten. Wie stellt sich die staatliche Repression für die feministischen Bewegungen dar und wie gehen die Aktivistinnen damit um?
Der Staat hat wieder reflexartig, wie er dann immer in so Situationen reagiert hat. Und die Nähe zum Autoritarismus ist in Chile einfach auch seit der Diktatur gegeben. Man schickt gerne das Militär auf die Straßen. Man reagiert mit Verhaftungen, Ermordungen, Folter und so weiter, mit Verboten. Das hat sich aber, also so krass es auch war, das hat sich nicht lange halten können. Und auch der Diskurs von Piñera hat sich irgendwann verändert und hat sozusagen dazu geführt, dass er, was nicht ein Zeichen dafür ist, dass er was verstanden hat oder dass er seine Politik ändert, sondern dass er gemerkt hat, er kann mit dieser Kriegsrhetorik, kommt er nicht weiter, weil dafür sind es zu viele Leute. Und irgendwann hat sich das Militär auch daraus gezogen und hat gesagt, also wir werden, also weil es war ja auch die Angst, dass die sozusagen die Macht übernehmen. Und die haben sich aber rausgehalten und gesagt, es ist nicht unser Problem, das ist ein ziviles Problem. So, ne? Es ging auch nicht mehr um das Revidieren der Amnestie vom Militär, was ja in anderen Kämpfen nach der Diktatur immer laut war. Das war jetzt anders. Dennoch, wenn der Präsident sagt, das Militär geht auf die Straßen, machen die das natürlich sehr gerne. Also das können die einfach so. Das können die gut oder das ist auch vielleicht das Einzige, was sie können. Die Feministinnen kannten das eben, viele kannten das aus der Diktaturzeit schon, die Jüngeren nicht, aber da wurde sich dann eben viel ausgetauscht und die haben sich dann trotzdem weiterhin getroffen und erst recht auch Gewalt seitens des Staates, sei es durch Militär oder durch Polizei, angeprangert und sind noch mehr sichtbar auf die Straße gegangen sozusagen. Es gibt an der Plaza Dignidad gibt so eine, wie eine Klagemauer benennen, ne? Also eine ganze Straße, wo es, weiß ich nicht, 400 Meter eine Mauer gibt, an der sehr viel Kunst und Protest zu sehen ist. Und da sind ganz sichtbar zum Beispiel gab es da eine Kampagne, den Lesben ein Gesicht zu geben, die während der Diktatur, aber auch danach und auch jetzt bei den Protesten politisch verfolgt worden sind und ermordet worden sind. Weil sie, wenn sie als Autonome oder als Teil von Protesten verhaftet werden und dann auch noch herauskommt oder klar ist, dass sie lesbisch sind, sie dann nochmal einfach anderen Methoden der Brechung und Diskriminierung ausgesetzt sind. Und es hat mich sehr gerührt, eine ganze Wand an Bildern und Geschichten mit Lebensdaten von Lesben, die einfach im Kampf ihr Leben gelassen haben. Und sie haben erst recht diese dezentralen Territorio-Assembleas mit ins Leben gerufen und da mitgewirkt. Ich finde, viele von ihnen sind sehr gute, kennen sich gut aus mit gesicherten Medien, sind alles so viele kleine Hackerinnen unterwegs. Die wissen, wie man sicher kommunizieren kann. Ich finde sie sehr mutig. Sie haben trotz Ausgangssperre, haben sie sich weiter getroffen. Nun bewegen sie sich in der Nacht und in ihrem Territorium auch viel sicherer, als es je ein Soldat könnte, aber trotzdem haben sie ihr Leben riskiert. Und sie sind an die Öffentlichkeit gegangen. Sie sind an die internationale Öffentlichkeit gegangen. Es gab so viel Manifeste und Aufrufe, glaube ich, in die feministische Öffentlichkeit, internationale Öffentlichkeit hinaus, wie ich das schon lange nicht mehr aus Chile gehört habe. Es gab einfach viele Vernetzungen, die sie geschützt haben vor dem Brechen der Repressionen.
Die Bedingungen für Menschen zum Leben und für die Proteste sind gerade deutlich schlechter geworden im Rahmen der SARS-CoV-2-Pandemie. Hast du eine Vision, wie es weitergehen kann und wie es weitergehen wird?
Ich war erst sehr frustriert, weil ich dachte, Mist. Also was mir große Hoffnung gemacht hat, ist, es hat eine ganze Generation, weil die chilenische Regierung vor ein paar Jahren beschlossen hat, okay, wir wollen das irgendwie gerechter gestalten, dass mehr Menschen studieren können und nicht nur Leute, die einigermaßen Einkommen haben. Wie machen wir es? Ganz neoliberal gedacht. Die Zugangsvoraussetzungen schrauben wir weiter runter, sodass junge Menschen einfacher einen Studienkredit erlangen. Und dadurch ist eine ganze Generation an studierten Menschen entstanden, die mit unglaublich hohen Schulden ins Berufsleben einsteigen. Viele aus der Protestbewegung kommen genau aus dieser Situation. Und das hat mir große Hoffnung gegeben, weil das sind viele. Und das wird in Zukunft auch so sein. Also das hat sich nicht verändert. Meine Hoffnung war oder ist mit vielen anderen, dass die soziale Lage sich jetzt durch den Virus verschärft hat, dadurch, dass es ja auch nur Anreize und Unterstützung für das Kapital gibt und nicht für Arbeitnehmerinnen. Viele Menschen ihre Arbeit verloren haben, viele Menschen verloren haben werden, dass wir glauben, dass sich der Protest zuspitzen wird und nicht nur zuspitzen, sondern auch verbreitern wird. Also, dass es mehr Leute auf die Straße holt. Das kann natürlich auch zu einer weiteren Spaltung in der Gesellschaft führen. Das ist so. Das ist ja immer so, zwischen denen, die das, was sie haben, verteidigen wollen und denen, die teilhaben wollen an Gesellschaft. Das wiederum kann zu qualitativen Sprüngen in der Gesellschaft führen. Wir werden sehen, aber die Hoffnung ist, dass es weitergeht. Und das betrifft natürlich auch die feministischen Auseinandersetzungen. Die sagen, Gewalt hat natürlich jetzt, wie überall auf der Welt, in der Corona-Zeit, Ausgangssperre und so weiter, in den Familien zugenommen. Die Gewalt gegen autonome Anarchistinnen, also gegen kämpfende Frauen und Lesben, hat zugenommen. Die Kriminalisierung von Lesben zum Beispiel hat zugenommen, obwohl das in Chile nicht per Gesetz so ist, sondern es eine Gleichheit gibt. Aber das hat bei so autoritären Zuspitzungen in der Gesellschaft eben dazu auch geführt, dass Lesben, weil sie Lesben sind, kriminalisiert werden, verfolgt werden oder wenn sie einmal in die Fänge der Carabineros oder des Militärs geraten, auch besonders gefährdet sind. Es ist zum Beispiel so, und das ist einer der Kämpfe der feministischen Bewegung, die Gewalt und sexualisierte Gewaltdefinition müsste sich auf neue Füße stellen. Und eben auch die Gewalt gegen Lesben mit in der Perspektive haben. Also es gibt in Chile sehr viel Corrective Rapes, also Lesben vergewaltigt werden, weil sie Lesben sind, um sie wieder auf den, in Anführungszeichen, richtigen Pfad zu holen. Und in Chile ist es so in der Gesetzgebung, dass eine Vergewaltigung nur eine Penetration mit den männlichen Geschlechtsorganen als solches definiert wird. Wenn man vergewaltigt wird mit einem Gegenstand zum Beispiel, ist es keine Vergewaltigung, sondern ist es Nötigung. So, das macht natürlich deutlich, welches patriarchale Format Chile hat. Es gibt keine Demokratie, die kein patriarchales Format hatte, aber dieses ist eben dieses. So. Und viele andere Dinge als Kavaliersdelikte immer noch gesehen werden. Und das betrifft natürlich auch die Gewalt an Lesben, die vieles auch nicht anzeigen können oder nicht recht bekommen, erstens, weil sie dann als Homosexuelle stigmatisiert werden, aber auch, weil es nicht als Gewaltverbrechen geahndet wird. Das verändert sich, habe ich das Gefühl, immer mehr, weil also Lesben und Feministinnen, überhaupt feministische Perspektiven immer sichtbarer sind, immer Teil von diesem ganzen Protest, immer sichtbarer auf die Straße getragen werden. Ich finde, dass die feministischen Zusammenhänge immer mutiger werden, auch ihre Belange auf die Straße zu tragen. Beim 8. März gab es zum Beispiel einen Spruch, es sterbe lieber Piñera als meine Compañera. Der kam auch aus lesbischen Reihen, der doch sehr deutlich ist. Es gab viele Sprühereien, also unglaublich viele, so viele, das habe ich hier noch nie gesehen, selbst nicht, wenn in der Stadt der Lesben Frühlingstreffen war, mit ich bin Lesbe, na und, oder ich bin Lesbe, oh wie wunderschön, oder ich bin lesbisch, nicht krank und so weiter. Das macht mir große Hoffnung. Und eine kleine Anekdote möchte ich noch erzählen. Auf dem Weg zur 8. März-Demo, ich war anderweitig unterwegs, aber mein Bruder war mit meinen zwei kleineren Schwestern unterwegs. Und sie saßen dann im Bus und der Bus sollte weit weg von der Demonstration halten. Und der Bus war voll mit Frauen, die auf die 8. März-Demo gehen wollten. Und die haben dann angefangen zu rufen und den Bus zu bewegen, hin und her zu bewegen und zu hüpfen. Und dem Busfahrer gesagt, er soll sie bis zur Demo fahren. Und letztendlich hat er das dann auch getan. Und das finde ich eine schöne Geschichte, die mir große Hoffnungen macht, weil so viele sehr unterschiedliche, ich nenne das jetzt mal Weiblichkeiten im weitesten Sinne, auf der Straße waren, aufgrund, dass sie das verlinken, wie ist eigentlich mein Leben, was bin ich als Frau und was fordert diese Protestbewegung? Da fühle ich mich angesprochen. So. Das macht mir Hoffnung, dass das eben Teil von der sozialen Bewegung wird und diese soziale Bewegung auch wieder auflebt. Die Stimmung kippt, dass die Leute sagen, wir brauchen nicht ein paar Veränderungen in der Verfassung, wir brauchen eine neue Verfassung.